Moin liebe Leute, willkommen zu den Two-Pod One-Cast Episode 4. Heute geht's um deutsche Märchen und was sich dahinter wirklich verbirgt. Mit dabei natürlich wieder meine Wenigkeit, der Jan, und zu meiner halblinken, halb gegenüber, der Philipp.
Ja, guten Abend, der Herr mal wieder. Es ist schön, wieder hier zu sein, ey. Hatten wir vorhin schon, wir haben beide Bock.
Mega. Da sind beide heiß drauf. Haben diesmal sogar beide recherchiert, man mag's kaum glauben. Vielleicht ein bisschen dürftig ausgefallen bei mir.
Ah, ich würde fast sagen, diesmal bist du besser. Ich habe auf die Schnelle noch recherchieren müssen. Ich hatte zwar ein bisschen Vorwissen zu einigen Themen, aber schauen wir mal.
Ja, ich auch ein bisschen, was ist hängen geblieben. Weil heute werden auch ein paar Filme noch analysiert und Serien, die dazu ganz gut passen. Ich würde sagen, Philipp, du kannst ruhig anfangen mit der ersten Story.
Ja, also, ich habe natürlich wieder Random Facts recherchiert, wie vor fast jedem Podcast, die keinen interessieren. Das heißt, ich bediene jetzt das Klischee der Leute, die dazu nur einschlafen wollen.
Da kann man ja bei jedem Suffgelage kann man die Leute ja damit unnützen Wissen quasi bereichern.
Oder dazu dringen, heimzugehen endlich. Das sind die zwei Wege. Ja, Thema heute. Also, wir hatten es im Kindheitspodcast schon darüber, ne? Es ging ja um Disney und die schönen Märchen und da ist uns ja schon aufgefallen, die meisten Märchen sind ja nicht so schön, wie man sie heutzutage kennt in ihrem Ursprung, und genau sowas haben wir uns heute angeschaut. Ich glaube, wir haben jetzt 6 Märchen oder sowas.
Ja, also
vielleicht ein bisschen mehr, die noch angerissen
werden. Ich habe tatsächlich 2 Märchen und ich gehe noch ein bisschen auf die Gebrüder Grimm ein. Habe ich ein bisschen was recherchiert.
Genau, ich glaube, wir haben so einen bunten Mix aus Theorie dahinter und ein paar Beispiele, die wir analysieren werden.
Genau, richtig. Würde ich auch so sagen.
So. Ja, die Random Facts. Wir schauen uns heute Märchen an. Das Wort Märchen kommt vom mittelhochdeutschen Wort Märe, was für Bericht oder Kunde steht.
Aha.
Und damit ist ja eigentlich schon auch der Ursprung eines Märchens sehr genau definiert. Wenn du dir die Leute von früher anschaust, die hatten ja nichts.
Nee, gab keine Fernsehen, gab auch keine Bilder am Sonntag.
Und selbst wenn es dir gegeben hätte, sie hätten sie eh nicht lesen können. Bis auf die ganzen Mönche oder so.
Ja, ist ein Argument.
Es konnte ja niemand lesen. Man musste irgendwas zur Unterhaltung finden am Abend. Und genau daher rühren Märchen. Das Ding ist, Märchen sind natürlich keine deutsche Sache. Es gibt's in jedem Kulturkreis, den du in Zentraleuropa oder auch Asien findest, hast du eigene Volksmärchen gefunden, die sich über die Jahrhunderte etabliert haben.
Ja, oder Folkloren. Ist ja im Prinzip ja dasselbe. Eine Folklore ist ja im Prinzip ein Märchen.
Genau.
Eine Volkssagen oder Sagen gibt es ja auch.
Genau, es gibt eben auch noch, habe ich mir auch aufgeschrieben tatsächlich, es gibt eben noch die Sagen und Legenden wie Siegfried, ist glaube ich mit die bekannteste Deutsche, die man so
hat. Beowulf. Bei den Wikingern, der Name ist einfach zu geil.
Ja, die Wikinger hatten auch tolle Märchen.
Der hat nackt gegen einen Drachen gekämpft. Was für ein krasser Motherfucker.
Heute wird's krass, Leute, heute wird's echt krass.
Werden dann leider auch getötet, sind leider in Hops gegangen. Aber Beowulf, ey, wenn das kein männlicher Name ist, dann weiß ich auch nicht.
Ich habe rausgefunden, es gibt einen wesentlichen Unterschied von Märchen zu Sagen oder Legenden. Man geht heutzutage davon aus, dass Märchen wirklich komplett frei erfunden sind und mit der Zeit so entstanden sind. Mhm. Hast es halt weitererzählt, dann hat der Nächste im Dorf irgendwas mitbekommen, hat es dann für sich so mitbehalten, hat dann die Hälfte so weitergegeben oder die doppelte Hälfte, die er mitbekommen hat, so gefühlt. Und bei Legenden und Sagen, die Entstehungsgeschichte ist zwar natürlich ähnlich, aber man kann heutzutage nicht mehr eindeutig belegen, dass sowas frei erfunden ist, sondern dass es tatsächlich Vorfälle gab, die dann Leute falsch interpretiert haben, die dann zu Sagenbildungen geführt haben. Also es gab wirklich einen Vorfall mal, der natürlich jetzt nicht mit Drachen passiert ist, aber die Leute haben, keine Ahnung, während eines Kriegs, alles war verraucht in der Nacht und man hat irgendwas gesehen und dachte halt, ja, es muss ein Drache sein. Und
wahrscheinlich hat Beowulf gar nicht nackt gegen einen Drachen gekämpft, sondern war hackedicht und hat sich besoffen mit irgendeinem Typen geprügelt.
So in etwa könnte man das wohl herleiten. Aber bei Märchen ist es offenbar so gewesen, dass man keine wirkliche Entstehungsgrundlage hatte, kein Ereignis, was vorgefallen ist, sondern irgendjemand da draußen hat sich mal was ausgedacht und Ja, es ist eskaliert, sage ich mal.
Vielleicht hat er irgendein Vater so für seine Kinder irgendwas überlegt, so dass er halt vielleicht abends nach Hause kommen, weil es draußen gefährlich ist und die wollten nicht hören. Hat er sich vielleicht irgendwas ausgedacht mit einem Monster, Werwolf oder whatever. Das Kind hat seinen Kumpel erzählt. So, der Jeremy hat es an seinem Vater erzählt. So, alle, nachts musst du aufpassen.
Jeremy, Vater. Altdeutscher Name. Jeremius.
Jeremius. Hat dann gesagt, so, ey Vater, pass mal auf, wenn du nachts rausgehst, da ist abgefahrener Scheiß draußen im Wald. Und dann haben die das dann auch so weitererzählt. Der Vater dann auch so, Alter, muss ich meinen Nachbarn, den Hugo, erzählen? Weil also mal als genau. Nachts, wir wieder in der Kneipe waren, hat sich das alles so ein bisschen verbreitet. Zum Beispiel die Legende von Ragnar Lodbrok. In der Serie Vikings ist ja auch eine Sage.
Ist eine Wikinger-Sage.
Ja, und bei Sagen ist halt das Problem, oftmals sind dann wenig Dokumente vorhanden.
Ja, generell bei den Wikingern. Ne?
Ja, die haben wenig niedergeschrieben. Das ist halt.
Ich glaube, die hatten eigentlich nur ihre Runenschrift und die war dann eher für Religion. Ne?
Für Religion, ja. Für Religion, für Altare und so weiter und für ihre Ketten und Tattoos. Also sie haben relativ wenig Schriftstücke, wurde halt alles viel über Mundpropaganda weitergegeben und über Generationen hinweg. Ist halt das Problem, ist wie, ich nehme jetzt einfach mal den christlichen Glauben. Kleiner One-Fact, ich bin am Dienstag ausgetreten aus der Kirche. Ich bin jetzt eine Heide.
Im letzten Podcast noch angekündigt.
Jawohl, jetzt habe ich es durchgezogen. Fick die Kirche.
Der Jan ist einfach real geblieben, Leute.
Jetzt haben wir erstmal die gläubigen Christen erstmal verschreckt, die Gruppe, Zielgruppe.
Heißt, wir haben jetzt noch einen Zuhörer statt zwei.
Genau, aber es wird nicht die erste Zielgruppe sein, die wir...
Du gehst auch noch ins Bett, mein Junge.
Die wir da bewusst beleidigen. Ja, Jesus Christus, die Geschichte von dem ist doch auch im Prinzip auch ein Märchen und eine Sage. Eine Sage eigentlich, oder?
Vom reinen Entstehungsprozess her ist es
eine Sage.
Als Kategorie eher als Sage einzuordnen.
Sage, ja, also, doch, würde ich auch sagen.
Ich fasse das nochmal kurz zusammen, wir sind, glaube ich, wieder ein bisschen... komplizierter geworden, als es eigentlich ist. Märchen ist, es gab irgendwo einen Gedanken von irgendeiner Person, die sich eine Geschichte ausgedacht hat und das hat sich dann eben so verbreitet, weil man sich das eben abends oder tagsüber halt erzählt hat als Gesprächsstoff.
Ja, vollkommen fiktiv.
Und eine Sage entsteht zum Beispiel daraus, wenn du irgendeinen Krieg hattest und die ganze Armee abgeschlachtet wurde, aber irgendwie nur drei Männer kamen zurück und die hatten dann auf einmal göttliche Hilfe so. Also es gab wirklich das Ereignis, dass diese Männer diesen Krieg überlebt haben, aber ihnen wurden dann halt Sachen angedichtet, die halt so natürlich vielleicht nicht ganz so passiert sind.
Vor allem, die mussten ja auch über, wie heißt es, dieses Kriegstrauma, psychische Belastungsstörung oder so ähnlich, gibt es ja auch nochmal einen extra Begriff, den ja im Prinzip alle Kriegsheimkehrer haben. Früher oder später leiden ja alle unter dieser psychischen Belastungsstörung. Was auch dazu führen kann, dass du dir Sachen einbildest, aber kann auch dazu führen, dass du fokussierter bist. Das heißt, du kannst dich stundenlang auf eine Sache konzentrieren. Es ist vielleicht ein Nebeneffekt, aber du bist halt einfach Gemüse vom Kopf her.
Ja.
Deswegen, vielleicht haben die sich auch dann einfach dann eingeredet, so, Alter, es sind, keine Ahnung, 1000 Leute von unseren Kameraden gefallen und nur wir drei haben überlebt. Das muss irgendwas Übernatürliches sein.
Ja, also das ist der eine Weg natürlich. Es kann natürlich auch sein, dass die dann zurückgekommen sind und die anderen Leute natürlich irgendwas dazu gedichtet haben, wie sie das überhaupt überlebt haben. Und so entstehen dann quasi Sagen. Also es gab wirklich ein Ereignis, was natürlich jetzt nichts mit irgendwas Drachen, Elfen, sonst irgendwas zu tun hat. Aber es fundiert auf einer Basis eine Sage. Ein Märchen halt eben dementsprechend nicht.
Ja, da haben ja zum Beispiel die Barden und die Dichter auch ganz viel dazu bewirkt, die natürlich dann die Geschichten immer schön ausgeschmückt haben, ne? Und dadurch natürlich dann auch die Geschichten weitergetragen haben. Ist ja im Prinzip auch mit der Bibel so. Da hat halt Person X hat irgendwas erzählt zu Person Y, die hat zu Person Z erzählt und irgendwann kamen halt die drei Dudes, wo die Bibel geschrieben haben, haben das aufgeschnappt und haben es dann niedergeschrieben, obwohl es ja Jahrzehnte, Jahrhunderte später war.
Ja, wobei bei der Bibel, um jetzt bei der Bibel zu bleiben, ich glaube, das erste Evangelium wurde 70 Jahre nach Jesus Tod geschrieben. Also der hatte noch Quellen von Leuten, die ihn wirklich
gekannt
erlebt haben. Aber ja, ich glaube, wir schweifen schon wieder vom Thema. Ja. Ich glaube, wir rutschen schon wieder in die heikle Sparte rein, die Bibel heilige mit Märchen gleichzusetzen. Ich meine, du darfst das jetzt.
Ja, aber das ist außerdem ein Scheißmärchen. Das ist nicht mal ein gutes Märchen. Ich kenne keine einzige Verfilmung, die gut war.
Was ich noch sagen wollte, das mit Märchen. Märchen sind sau alt. Wirklich. Ich habe ja am Anfang gemeint, Märchen kommen vom mittelhochdeutschen Meere. Mittelhochdeutsch wurde gesprochen zwischen dem Jahr 1050 und 1350.
Wow.
Wobei du sagen musst, 1350 war das eher sowas wie ein Dialekt, sowas wie Plattdeutsch heutzutage, spricht halt kaum noch jemand.
Word, ja.
Und du musst bedenken, dass es schon weit vorher Märchen gab. Also du bist da schon um Christi Geburt hattest du schon die Grundlagen für Märchen, Sagen etc.
Ja, gut, da wurden die halt erst niedergeschrieben.
Genau.
Na, da hast du quasi Belege. Genau. Willst du schon mit dem ersten Märchen anfangen? Oder soll ich anfangen?
Ich habe jetzt keine spezielle Reihenfolge. Ich lasse dir mal den Vortritt.
Okay. Mein persönliches Lieblingsmärchen tatsächlich, was, denke ich, auch eins der bekanntesten ist, aus Buch und Filmen, Serien, Hänsel und Gretel. Ist, denke ich, jeden Begriff. Ich würde es aber mal kurz zusammenfassen. Es geht darum, eine Familie, eine arme Familie, der Vater Holzfäller, wohnt halt in einer kleinen Hütte im Wald. Und dann, die Familie hat halt mega die Probleme, die haben kein Geld, kein Essen. Da kam die Mutter auf die Idee und der Vater, ey jo, lass mir die Kinder in den Wald schicken. In den tiefsten Abschnitt, die kommen never ever zurück. Also im Prinzip den Kindern den Hungertod überlassen, damit die weiter bestehen können. Was im Mittelalter tatsächlich öfters der Fall war. Komme ich aber gleich nochmal drauf zurück. Ich habe da noch ein paar interessante Fakten dazu. Und dann haben die ja dann die Hütte gefunden mit der Hexe drin. Und die Hexe wollte dann die Kinder essen in den Lebkuchenhaus. Und dann kommen die Kinder halt dann zurück, nachdem sie die Hexe in den Ofen gesteckt haben. Die arme Frau. Und kam dann mit Juwelen zurück. Und dann haben die quasi ausgesorgt, die Familie. Hat dann wieder Geld für Essen gehabt. So. Erstauflage von den Gebrüdern Grimm kam 1812 heraus. Aber wurde überarbeitet. Also im Originalen war es quasi die Mutter, wo die wegschickt. In der überarbeiteten Version die böse Stiefmutter. Was auch in den anderen Märchen, ja, da Schneewittchen.
Ist das so ein Disney-Ding oder kam das in dieser Zeit?
Nee, das kam in der Zeit. Also 1847 kam quasi die die zweite Auflage. Da war schon die Stiefmutter.
Es ist sehr interessant tatsächlich. Um es kurz vorwegzunehmen, ich nenne jetzt einfach mal die Jahreszahlen, wovon mein Märchen sind. 1816, 1831 und 1819.
Ja.
Also es ist alles
in derselben Epoche.
Quasi in 20 Jahren passiert, mehr oder weniger.
Und das Interessante war, zu dieser Zeit gab es auch eine Hungernot. Das kommt nicht von ungefähr. Das heißt, es war gar nicht unüblich, dass Kinder quasi verhungert sind, Familien verhungert sind, dass teilweise auch Kannibalismus betrieben wurde. Sogar Kindeskannibalismus war keine so große Seltenheit, dass dann die Familien ihre Kinder gegessen haben, weil die halt nichts zu essen hatten.
Ja.
Und was ich in die Story so ein bisschen rein interpretiere, ist quasi, was hat denn Happy End? Ne, die Kinder kommen dann mit Edelstein und so weiter zurück und können dann quasi die Familie wieder versorgen. Es soll den Leuten vielleicht ein bisschen Hoffnung geben. So, ey, denen geht's auch scheiße, aber
ey, also es
wird besser.
So es ist auf jeden Fall eher so ein Mittelaltermärchen, ne?
Ja, es ist halt so ein typisches Mittelaltermärchen.
Da muss man halt auch sagen, um es geschichtlich auch zu betrachten, gerade mit dem Hunger so, wie dankbar man in Deutschland der Kartoffel tatsächlich sein muss, geschichtlich.
Mega.
Die hat so vielen Leuten den Arsch gerettet.
Dann haben wir die erst falsch gegessen und sind daran gestorben. Aber haben daraus gelernt, als in die erste Meckes-Filiale mit dem Pommes kam, Junge, da war der Hunger gegessen.
1413. Ich habe noch mein erstes Ticket.
Da hatten sie noch die gute Soße.
Ja, da hat der Cheesy auch nur einen Euro gekostet. Aus den Zeiten können wir
ein
noch
erzählen. Ein Goldtaler. Ja, da gibt's ja auch von, als Mulan damals von Disney in die Kinos kam, da gab's ja im Mecke so eine richtig geile Soße.
Oh Gott.
Alter, da, Mulan kommt jetzt auch wieder in die Kinos. Und ich habe mal irgendwo das Gerücht gehört, dass die wieder die Soße eine gewisse Zeit anbieten wollen. Da musst du auf die Meckes-Aktie setzen, Junge. Du schießt nach oben. Du bist reich.
Kurzer Spartipp von uns jetzt.
Kurzer Investitionstipp. Ja. Gehen an die Börse.
Nee, aber was ich fragen wollte, also Hänsel und Gretel hat sich jetzt nicht grundlegend geändert vom Märchen her tatsächlich.
Die Grundstory ist gleich. Im Prinzip. Also geht halt darum, um Kannibalismus und quasi Hungersnot. Quasi der zentrale Plot-Twist. Die ganzen Märchen haben ja im Prinzip immer eine Moral.
Ja, das auf jeden Fall.
Also die haben immer etwas, wo du am Ende quasi entweder etwas lernst. So, da war halt das Ding, Kinder nicht alleine nachts im Wald. Immer den
egal
Weg
wie scheiße es dir geht, es wird macht immer niemanden dafür verantwortlich, der nichts dafür kann. So.
Genau.
Das ist, glaube ich, so die Grundessenz davon.
Ja, und man kann auch das so interpretieren, die haben ja quasi so eine Krümelspur gemacht, damit sie ja wieder nach Hause finden. Mhm. So nach dem Motto.
Mal kurzer Einwurf, waren das im Original Brot oder Steine? Weil Brot würde ja dann eher nicht passen zu
Das war das Original, soweit ich es noch in Erinnerung habe, Steine.
Mhm. Weil Brot wäre dann ja unlogisch.
Kontraproduktiv, ja. Wobei die haben den sogar ein Stückchen Brot mitgegeben. Brot.
Also damit das Gewissen wahrscheinlich nicht ganz so schlecht ist.
Ja, wobei es halt immer noch ein Assi-Move ist.
So nach dem Motto, sie hatten eine faire Chance.
Sie hatten eine faire Chance. Ich meine, die hätten auch dummerweise durch Wölfe niedergefleischt werden können. Ich meine, da gab es ja noch Wölfe in Deutschland.
Ich würde sogar fast sagen, Bären gab es auch noch.
Ja.
Aber, ja. Also eins der Märchen, die sich tatsächlich nicht grundlegend verändert haben. Also es hat schon immer ein Happy End gehabt.
Es hat schon immer ein Happy End gehabt. Gab es aber dann später einige Verfilmungen.
Ja, das sowieso. Ne? Also, ich meine, jeder von euch kennt das. Das ist halt einfach so.
Die Amis, das Ding ist auch bei den Amis, die haben ja nicht solche Volkssagen. Ja gut, außer später komme ich noch zu einer.
Ich würde ja fast sagen, dadurch, dass sie alle so um 1800 rumgekommen sind, da war ja dieser Boom.
Ja, da war
und da haben wahrscheinlich sehr viele Deutsche einfach... Oder auch Engländer haben wahrscheinlich auch viele Märchen. Also ich weiß, dass die Engländer mit die meisten Sagen haben. Das ist ja zu einem Großteil
auch. Die Banshee zum Beispiel, auch eine interessante.
Ja, ich meine, Herr der Ringe beruht ja auch zu einem Großteil auf englischen Sagen.
Ja.
Die haben da auch schon sehr viel.
Ja, und dann auch mit, später kommen wir noch zum kopflosen Reiter. Das war im Unabhängigkeitskrieg. Der war ja auch Mitte des 19. Jahrhunderts. 1820, 1830. Ich lege mich jetzt nicht genau fest, aber so in dem Dreh rum war das ja auch.
Ich glaube fast früher, der Unabhängigkeitskrieg. Ich glaube 1774 oder legen wir uns nicht fest.
Die Zahlen
sagen wir kurz vor 1800 oder kurz nach 1800.
Ja, aber es passt halt perfekt von der Zeit herein, wo dieser Hochhype der Legenden und Sagen und Märchen.
Ja, das muss man echt sagen. So 1800 rum war offenbar dieser Boom. Beziehungsweise der Boom, dass du es festgehalten hast.
Ja, ich meine, die Gebrüder Grimm haben die Märchen nicht erfunden. Die haben die nur zusammengetragen. Das muss man auch festhalten, weil viele denken, die haben die erfunden. Nee, die haben die zusammengetragen. Das waren quasi, die haben das salonfähig gemacht. Dann wie von den Ortschaften.
Ja, genau. Kannst mal kurz für die Leute erklären, die es jetzt vielleicht nicht wissen, wie das entstanden ist so. Was haben die so gemacht in ihrem Leben?
Ja, die kommen gebürtig aus Hanau. Das sind zwei Brüder. Ich habe die Namen. Es war der Jakob und der Wilhelm. Das mit CH. Ich habe Wilhelm mit CH geschrieben. Was ist denn da los? Da war ich, glaube ich, voll.
Wo passt da ein C rein?
Ich habe keine Ahnung, Mann.
Wilhelm.
Ich hinterfrage die Notizen nicht.
Naja, der Podcast mit Pummel.
Die nennen sich ja selber Sprachwissenschaftler. Das heißt, die waren ja eh schon fasziniert von der Sprache an sich und von diesen Märchen, die ja damals größtenteils durch Mundpropaganda fortgeführt worden ist. Und da sind die halt rumgereist und haben quasi die örtlichen Märchen zusammengetragen und niedergeschrieben und haben dann quasi dann noch Bücher geschrieben für die Kinder. Es waren auch teilweise Kindermärchen, Ich meine, die Mittelalter waren sowieso ein bisschen heftiger unterwegs, die Kinder, mhm. dass sie da für Storys aufgewachsen sind. Und dann, wenn die da auch sonntags mit den Eltern zu den Hinrichtungen gegangen sind, die waren schon echt
deftig. Ich wollte gerade sagen, ich glaube, für die Kinder war das dann eher normal. Ne?
Eher normal, wie bei uns Disney-Märchen halt. Sind halt nichts mehr gewohnt.
Wenn du alles bedenkst, so ich glaube, Europa war im Dauerkrieg im Mittelalter so. Jedes Herzogtum hat sich mal gegenseitig ans Bein gepisst so.
Teilweise ganze Ortschaften.
Dann hattest du eben diese Hungersnöte mit Kannibalismus, wie du gemeint hast.
Ja, Mann.
Auch die Kindersterblichkeit, wenn du 8 Jahre alt warst und noch kein Geschwisterchen verloren hast, dann warst du wirklich gesegnet so. Dann warst du einer von 1000 vielleicht.
Ja, du hast eine hohe Todesrate also, gehabt bei den Geburten.
Ich glaube, daher rührt es auch, dass Märchen im Original viel dunkler sind, weil es einfach damals viel näher an der Realität war, dass Tod einfach präsent ist oder Schmerz und Leid etc.
Also so schön, wie sie in den Filmen immer dargestellt wird, war es gar nicht. Es war scheiße. Du bist im Prinzip am Allen verreckt. Du hast eine Grippe gehabt, du warst im Arsch. Du hast den Fuß gebrochen, du warst im Arsch. Du bist, keine Ahnung, du hast dich mit einem rostigen Messer geschnitten, das hat sich entzündet. Du warst gefickt. Dich hat alles und du konntest du jederzeit draufgehen. Und das nächste Thema ist ja auch dann, worauf ich hinaus wollte, mit den Verfilmungen. Gab es ja einige. Ich habe einmal einen Low-Budget-Film gesehen von Hänsel und Gretel. Da hat ihn Supermarkt gehabt, also so einen kleinen Tante-Emma-Laden. Und mit so 2 Söhnen hat die auch gehabt. Die sahen aus wie 2 Bandmitglieder von Slipknot, Alter. Tätowiert und hast du nicht gesehen.
Hatte Netflix dazu nicht irgendwann auch mal was gemacht?
Ja, dann gab es noch Hänsel und Gretel Hexenjäger. Der Hauptdarsteller, den mag ich eigentlich sehr. Der spielt bei Adventure auch mit. Der spielt Arrow, glaube ich. Und bei einigen anderen Filmen spielt er auch mit. Der Film war aber scheiße. Ich fand ihn echt kacke. Und da hat er halt Splatter hat er halt gehabt. Das war's. Und dann gab's noch, es gab schon in den 50ern, 54.
Ich meine generell, gab's auch schon Hänsel und Gretel ist eh eins der meist verfilmten, ne? Da gibt's
so viele.
Ich meine, es sind Ami-Filme, deutsche Filme, wahrscheinlich haben die Engländer auch nochmal was draus gemacht.
Und das bietet sich halt super an, aber nie wirklich eine gute Verfilmung. Also ich habe jetzt keinen im Kopf, wo ich wirklich gut fand.
Ja.
Alle.
Also ich glaube, da müssen wir jetzt auch nicht das Thema im Hänsel und Gretel totquatschen. Jeder kennt's, jeder hat irgendwann mal waren.
Noch eins will ich anmerken. Dieses Jahr kam auch einer draus. Sie hieß Gretel und Hänsel. Das war
was komplett Neues.
Das ist wirklich, das ist echt ein seltsamer Film. Der geht schon ein bisschen in Richtung Arthouse-Movie, wo echt sehr, sehr experimentierfreudig ist.
Okay.
Ich habe mir da eine Kritik zu angehört. Ich habe ihn selber noch nicht gesehen, weil da war das halt mit Corona die Scheiße. Mit Kino wurde schwierig. Ich will ihn aber noch unbedingt nachholen. Und da spielt die Darstellerin mit, wo bei den Neuverfilmungen von S die Tusse gespielt hat. Das Mädchen. Die spielt da quasi Gretel. Und da geht es in dem Film auch mehr um Gretel und ihre Psyche. Der Hänsel ist total blass in dem Film, den kannst du komplett ignorieren. Aber die Gretel steht da im Mittelpunkt.
Ich glaube halt dadurch, dass es halt schon wirklich, ich lehne mich mal aus dem Fenster, es gibt bestimmt über 100 Film, Serienausschnitte, die diese Geschichte behandeln.
Ja, also die Amis sind ja sowieso ganz
heiß
drauf.
Du musst da, wenn du das heute nochmal an die Leute bringen willst, ich meine, jeder kennt's, wie gesagt, du musst da irgendeinen neuen Stil rein interpretieren.
Ja. Ich hätte mal richtig mal Bock auf einen richtig guten Hänsel und Gretel Film, der vielleicht so ein bisschen auf die Thriller und atmosphärischen Horror setzt.
Es ist halt, ich glaube, es ist halt bockschwer, aus sowas noch was Interessantes zu machen.
Was weil, Neues halt, ne?
Weil
man kennt's.
Ja, die Geschichte, wenn man einen um 3 Uhr nachts weckt und sagt, ey, erzähl mir mal Hänsel und Gretel, dann kommt das halt.
Ja, das kennt man. Kennt jeder aus dem FF heraus. Ne? Selbst
ich meine, um jetzt Amis. Auch an Podcast Nummer 2 anzuknüpfen, allein durch Simsala Grimm halt kennt man den Shit schon.
Es ist ja, glaube ich, ich würde es mir weit aus dem Fenster rauslehnen. Ich würde fast sagen, es ist mit das bekannteste Märchen. Hänsel und Gretel.
Ist auf jeden Fall in den Big Five, Big Ten, ja, so. Ja. Schneewittchen, Rotkäppchen.
Ja. Ich meine, es wurde nicht von Disney verfilmt, tatsächlich. Nie. Hänsel und Gretel.
Vielleicht haben die auch schon das heiße Eisen gespürt.
Ja. Das kann schon sein.
Weil, ich meine, die haben ja auch einige Märchen verfilmt, die nicht ganz so kinderfreundlich waren. Und wo du auch ein paar Beispiele hast.
Zwei davon habe ich heute noch für euch, ja.
Ja, ich habe da Blaubart zum Beispiel, habe ich nochmal mich vorhin ein bisschen eingelesen, wo im Prinzip auch über Frauenmord und so ein Scheiß geht, wo auch echt heftiger Shit ist. Mhm. Wo auch von den Gebrüdern Grimm ist. Aber gut, das war Hänsel und Gretel im Prinzip. Mehr gibt's dazu jetzt.
Ja, also abschließend tatsächlich immer ein Happy End gehabt.
Immer ein Happy End, ja.
Also keine dunkle Vergangenheit in dem Sinne. Man kennt es ja, dass sie im Wald ausgesetzt wurden. Mhm. Vielleicht noch ein bisschen düsterer in der Originalerzählung, aber jetzt nichts.
Genau, also in der ersten Auflage von dem Buch quasi mit Happy End.
Ja.
Was ja auch ganz schön ist.
So.
Genau, leg dann mal los. Sogar, oh, du hast sogar, wenn ihr sehen würde, da hat sogar teilweise ein paar Wörter und Sätze markiert mit einem Textmarker.
Ich habe 8 Bücher einen aufgeschlagen vor mir liegen.
Ich habe nicht mal einen.
Ja, wo fange ich an?
Ja, warte, ich. Ja, wir müssen uns vorstellen, wir haben eine Bibliothek hier mit lauter Originalwerken. Wir haben die Originalwerke. Die Originalmärchen haben wir hier vorliegen. Tu mal gerade mit Samthandschuhen umblättern. Oh, er hat sogar, das sind diese bunten Klebestreifen. Merkt, du bist Student, ey. Das ist
fachmännisch. Jan beschreibt mein ganzes Setup gerade.
Und ich komme damit mein
Death Note. Darf ich zu genau beschreiben, sonst finden die Leute
unser heiliges Ich habe hier nur mein Death Note. Und da ich die, da ich hier die Gebrüder Grimm reingeschrieben habe, sterben die.
Ihr seht, sie sind tot. Boom.
Proved. Es funktioniert. Also wenn ihr zu frech seid, ich schreibe euch da rein. Ist mir scheißegal.
Ja. Es ist ja egal, mit was wir weitermachen. Es kommt ja eh alles dran. Ich habe als Punkt 1 einen kleinen Mann, einen kleinen lieben Mann, den wir alle kennen.
Es ist nicht Adolf Hitler.
Nein. Der hat kein Märchen verdient.
Oh Gott.
Nein, ein kleines liebes Geschöpf, das jeder von uns kennt.
Das passt immer noch zu Hitler. Außer, dass er lieb war. Er war ein kleines Arschloch.
Das jeder von uns kennt, von Kika. 19 Uhr damals. Der Sandmann.
Sandmann, lieber Sandmann.
Jetzt ist es soweit.
Das ist auch so ein Classy. Eingebrannt. Die Melodie.
Ja, dadurch bin ich überhaupt auf das Thema gekommen, dass Märchen ursprünglich viel dunkler sind. Ja, da muss ich auch wieder sagen, das Märchen vom Sandmann ist wirklich, wirklich alt. Und das gibt es auch in mehreren Kulturen, habe ich auch was zu rausgefunden.
Es gab so eine Boss, also wie so ein Urgeist, kann man fast schon sagen.
Urgestein eines Märchens, würde ich sagen. Also wirklich. Verzeiht meine schlechte Aussprache jetzt. Ich muss jetzt keltisch und griechische Mythologie vorlesen.
Keltisch ist sehr schwer.
Also es gab schon bei den Kelten den Genius Cuculatus. Das ist übersetzt der Kapuzendämon. Oh. Wobei Dämon bei den Kelten nicht schlecht anzusehen war. Für die war das einfach ein Gesandter Gottes quasi. Das war eine kleine Gestalt in Form einer Fledermaus, die den Leuten beim Einschlafen hilft. Das ist quasi eine Urform schon des Sandmanns gewesen. Und du hast sogar in der griechischen Mythologie hast du die, sorry für die Aussprache, die Ohairo gefunden. Oder kommen darin vor. Das ist eben auch eine Gruppe von Dämonen gewesen, die ebenfalls nachts durch die Dörfer wandern, mit einer kleinen Glocke läuten und ebenfalls die Schlafstunde ankündigen und damit auch den Leuten beim Einschlafen melden. Also es ist vom Prinzip her, findest du in allen Kulturen den eher freundlichen Sandmann, sage ich mal.
Weil ich bei den Griechen jetzt eher gedacht habe, die hatten ja auch damals eine Gottheit, die war für die Träume zuständig. Im Olymp. So eine der olympischen Götter. Da habe ich jetzt eher gedacht, dass der die Aufgabe übernommen hat.
Ja, das stand da eben auch dabei. Ich habe es mir leider nicht notiert. Es war ungefähr so, dass dieser Gott oder Halbgott, was es war, ich weiß nicht mehr genau, der hat eben diese Ohairo entsandt. Hm. Deswegen waren es eben auch mehrere.
Das war auch, glaube ich, der Gott des Bieres. Es war, glaube ich, derselbe Gott, wenn mich... Oh nee, ich erzähl, glaube ich, Bullshit.
Da kann ich leider nichts Festes zu sagen.
Bisschen jetzt. Was ist hängen geblieben.
Es ist ein bisschen so wie die Antitheorie vom Weihnachtsmann so. Dadurch, dass sie durch alle Dörfer durchgehen müssen, waren es eben mehrere und du hast mehrere Gruppen von Ohio entsendet, die dann eben mit ihrer Glocke die Schlafstunde eingeläutet haben und den Leuten beim Schlafen geholfen haben. Also alles schon sehr nah am Sandmann dran eigentlich. Also quasi eine Gestalt oder Wesen, die einem dabei helfen, einen guten Schlaf zu finden.
Aber immer was Übernatürliches.
Das sowieso,
ja. Ist immer ein höheres Wesen.
Ich meine, selbst der Sandmann, den wir heute kennen, ist ja eher gnomartig. Also er ist sehr klein. Also es ist auf jeden Fall kein normaler Mensch.
Aber nee, er ist irgendwas Übernatürliches. Er kann ja auch fliegen oder sowas, ne?
Ja, und es gibt ja nur einen. Also da sind wir wieder so ein bisschen bei diesem Weihnachtsmann-Dings. Ja. Es gibt ja nur einen und er schafft es, alle Kinder dieser Welt einschlafen zu lassen.
Ja, also
an einem Zeitpunkt. Also
er ist quasi der Weihnachtsmann. Theoretisch
so,
wäre
so ein bisschen dran
angelehnt. Es wäre nur möglich, wenn er Wurmlöcher benutzt, beziehungsweise es gibt die Theorie, jetzt gehen wir noch mal ein bisschen in die Physik rein, es gibt die Theorie, dass es mehrere Zeitebenen gibt, wie es eben diese Mehrweltentheorie gibt. Und wenn du quasi die verschiedenen Zeitstränge durch die verschiedenen Zeitstränge reißt, bist du quasi gleichzeitig an allen Orten zur gleichen Zeit im Prinzip.
Oh, das ist dieses Stephen Hawking-Ding.
Ne? Ja, also ganz, ganz einfach und verdummend ausgedrückt. Oh, weil ich selber nicht alles geschnallt
habe. Da müssen wir jetzt aber aufpassen, Jan, sonst hört gleich keiner mehr zu. Das wird sehr kompliziert.
Ja, ich kenne leider keinen Physiker, der mir es nochmal richtig und genauer erklären kann. Aber ich finde es super faszinierend. Schaue ich mir immer gern Beiträge zu an. Verstehe aber selbst nur die Hälfte.
Ja, wenn überhaupt. Ne?
Wenn überhaupt. Ich meine, selbst wenn du kannst das Thema halt nicht einfach ausdrücken. Es ist halt komplex.
Ja.
Und es ist halt super viel Theorie.
Wo waren wir?
Wir waren bei den Sandmann, dass er ein kleiner Gnom ist. Also quasi, wir sind jetzt beim Kika-Sandmann, oder?
Ja, also ich war bei den Ursprüngen, genau. das ist eben so eine Art also Batman. Im Ursprung ist es tatsächlich eher so, wie man ihn heute halt kennt. Nur, dass es eben nicht diese eine Gestalt ist, sondern eher eine mystische Gestalt oder eben eine Gruppe, die eben entsandt wird. Der Sandmann hat einen friedlichen Ursprung.
Entsandt wird.
Den habe ich extra eingebaut. Nee, aber dann kamen die Germanen. Unser Urvolk, Leute.
Mann, das waren die Juden.
Und die waren ja eh schon ein bisschen härter drauf so. Und die waren offenbar immer unzufrieden damit, dass die Kinder nicht rechtzeitig eingeschlafen sind, dass sie nicht rechtzeitig zu Hause waren. Und dann wurde der Sandmann eben ein bisschen umgedichtet, sage ich mal.
Er wurde germanisiert.
Die Ursprünge im Germanischen sind dann eben Geschichten von Fabelwesen, die dazu entsandt werden. Entsandt, was immer wieder.
Ja, das ist
kinderzeitig.
Das ist ein Running Gag.
Das sind dann eben Wesen, die dazu beauftragt wurden, kinderzeitig zu Bett zu bringen. Es gab eben sehr früh Sagen von einem gewissen Nachtbock, hieß es damals noch bei den Germanen.
Ein Nacktbock?
Nachtbock.
Also alles andere wäre jetzt seltsam, wenn ein nackter Bock dazu
kommt. Naja, wir sind bei den Germanen, die haben weirden Shit gemacht.
Die armen Kinder.
Und später gab es dann eben in den späten germanischen Zeiten gab es auch dann den Nachttiger, dass du einen überdimensional großen Wolf hast, der die Kinder nach Hause jagt quasi.
Alter, das ist ja ganz schön heftig.
Und ja, sowas hast du damals Kindern erzählt.
Dann sind die aber wirklich vor Tageseinbruch, vor Nachteinbruch wieder zu Hause geblieben oder gewesen oder gar nicht erst rausgegangen.
Ja, ich glaube, wenn du sowas als Kind hörst, dann ja, vor allem, wenn man sich bedenkt, damals war ja Deutschland noch zu über 80%, glaube ich, nur Wald.
Ja, und da gab es halt noch Wölfe.
Und da gab es noch sehr viele Wölfe. Wenn du da hast du quasi immer einen Wolf heulen hören abends.
Ja,
und dann, hast du dir ganz schnell.
Und wenn der Vater dann da so ein 2-Meter-Hunde da ankommt, nee, die waren damals, die Germanen und Wikinger waren so im Schnitt 1,80 groß, was damals
halt schon riesig
Riesen
war.
Sind. Und wir Mitteleuropäer kamen dann, oder auch später dann, die Griechen und so weiter, die waren ja alle im Schnitt 1,60, 1,65. Das waren ja für die Zwerge Gnome. Und wenn dann so ein 1,80 Meter Griecher da kommt und seinen kleinen 5-jährigen, 10-jährigen Sohn da mit ernster Miene sagt, Junge, bei Nacht da draußen, da kommt dann der wie hieß der, der geile Tiger?
Der Nachttiger.
Der Nachttiger. Und wenn du nicht wenn du nicht reinkommst, Alter, dann zerfleischt er dich. Und du hast es halt geglaubt. Was ist da nicht hinterfragt? Ja, da warst du halt dann, hast es halt einfach geglaubt.
Und daher rühren jetzt die Ursprünge von dem, was ich jetzt aufgreifen möchte. Das wurde dann irgendwann wieder, natürlich, die Germanen sind irgendwann zerfallen. Die Germanen hatten ja auch keine wirkliche Schrift.
Das war ja im Prinzip der keltische Glaube und der germanische Glaube waren im Prinzip das komplett selbe.
Ja, also es sind so die Urformen, also wirklich nur die Urformen des heutigen Deutschlands. Es war halt auf deutschem Gebiet, aber die Kulturen sind dann doch sehr unterschiedlich. Das hat sich dann eben halt über die Jahrhunderte auch wieder verloren. Es gab dann eben Ende des 18. Jahrhunderts, Anfang des 19. Jahrhunderts eine sehr interessante Epoche, literarisch wie künstlerisch auch. Und zwar war vorherrschend in Europa die Romantik. Das war dann so die Zeit
Romeo und Julia. Shakespeare.
Ja, Shakespeare war halt früher, Shakespeare war 1600. Aber
ich habe sogar ein Werk da von Shakespeare. Macbeth. Habe ich in der Originalfassung als deutsche und englische Ausgabe.
Ja, aber
Es liest sich furchtbar.
Ja, ist halt wieder dieses Altdeutsch, ne?
Ja, aber die englische
Version ist Altenglisch ist auch.
Altenglisch, Alter, würde ich kein Wort Englisch sprechen.
Hatte ich in der Oberstufe aber auch. Es ist teilweise sehr interessant, weil damals noch Englisch und Deutsch sehr viel näher aneinander waren.
Es ist so ein Denglisch.
Shakespeare hat noch so gedichtet, irgendwie and deep in the night, do seest, ist halt du siehst. Do seest. Ja. Das war halt schon noch sehr nah zusammen. Nee, aber Romeo und Julia ist ja eher so eine Tragödie, aber ja, Romantik war halt schon so viel über Frühlingsgefühle, Liebe, auch in der Kunst. So, du hast die farbenfrohen Blumenbeete gemalt und
die jetzt heute ein Vermögen wert sind.
Ja, das sowieso. Außer sie wären von mir gemalt worden, dann wieder nicht. Aber diese Bewegung wurde dann eben unterwandert von der sogenannten schwarzen Romantik. Das war dann quasi, das waren die melancholischen Dichter und Künstler quasi. Das waren die
Depressiven.
Die, wo keinen Bock hatten so auf den ganzen Scheiß.
Das waren dann die, wo ein Alkoholproblem hatten und die Frau, die verlassen hat. Und Schulden vielleicht auch im gab es ja schon Glücksspiele. Die hatten halt
Kartenspiele.
Die hatten halt Mau-Mau-Schulden ohne Ende. Und dann, ey, was machst du denn da? Da malst du halt einfach ein scheiß Bild. Oder schreibst ein Buch oder so.
Ja, man weiß natürlich nicht, ob die jetzt alle depressiv waren. Aber sie wurde sehr aktiv unterwandert, diese Romantik, eben von der schwarzen Romantik. Und genau aus dieser literarischen Untergruppe, muss man es klassifizieren, stammt eben eine modernere Auffassung vom germanischen Sandmann, die ich echt interessant finde. Die habe ich auch damals gelesen im Originalbuch. Ich habe es leider versäumt. Ich wollte eigentlich das Buch mitnehmen. Dann hätte ich euch gerne die Rückseite vorlesen können mit einer Beschreibung von Sandmann. Ich habe sie dir ja geschickt. Ne? Die ist schon. Dann ist das nicht mehr der kleine, nette Mann von dem Mann.
Die können wir doch theoretisch abspielen, oder?
Weiß ich nicht, ob die Quali gut ist.
Ah, das stimmt auch wieder. Aber stellt euch vor, die ist cool. Stellt euch vor, die ist super. Aber du kannst
sie ja nochmal inhaltlich. Sie ist super düster, ja.
Inhaltlich kannst
also du ja wieder geben. Ich werde inhaltlich jetzt einfach mal drauf eingehen.
Hau raus! Inhaltlich wenigstens. Die müsst ihr euch selber dann
bilden. Ich rede jetzt über ein Werk von E.T.A. Hoffmann aus dem Jahr 1816, das auch den Namen der Sandmann trägt.
Und auch von der Epoche her trifft es halt genau Gebrüder Grimm.
Genau. Das ist halt noch aus der schwarzen Romantik, wie ich gesagt habe. Halt Anfang 19. Jahrhundert war dann schon wieder spät.
Es war es liegt aber auch daran, weil es eine scheiß Zeit war. Wegen Hungersnot.
Ja, französische Revolution war so durch. Dann hat die Novemberrevolution in Deutschland angefangen. Alles war so ein bisschen.
Die Pest spielte ja auch eine Rolle.
Na gut, so spät dann nicht mehr, aber.
Nee, Pest war 1500 noch was, ne?
Pest war so Mittelalter, aber die Politik damals war halt broken shit. Also französische Revolution war so zu der Zeit, keiner wusste so recht, was abging.
Also man muss dazu sagen, der Typ, wo die Guillotine erfunden hat, der hat sich dumm und dämlich verdient. Aber ist doch, das war ein Arzt. Ist er nicht, glaube ich, dann auch geköpft worden?
Wow, weiß ich nicht.
Das wäre halt mega witzig. Diese Ironie einfach. Du erschaffst ein Mordinstrument, um Leute fast schon mit beängstigender Effizienz hinzurichten.
Und aber dann ist selber drunter. Wenn das so war, dann beschreibt die Lebensgeschichte die Zeit aber auch wirklich gut. Du warst dir in einem Moment so sicher, dass du irgendwas hast und im nächsten Moment hattest du dann irgendwie wieder nichts mehr. Niemand wusste so wirklich, was abgeht.
Es war so eine sehr unsichere Zeit.
Das ist genau dieser Knackpunkt, warum es dann die allgemeine Romantik gab, weil man irgendwie eine Aufbruchstimmung, eine fröhliche Stimmung erzeugen wollte. Mhm. Aber es gibt halt immer so die Leute, das ist ja, um es jetzt ganz kurz anzureißen, du siehst es ja heute auch noch so irgendwie, wenn du in den Musikbereich gehst oder so, du hast Ed Sheeran, der Liebeslieder singt, aber du hast genauso einen Little Peep oder so, der dann über Liebesverlust singt. Also so in etwa kann man sich das vorstellen. Es gab halt dann eben Künstler, die das alles nicht so positiv gesehen haben.
Und oftmals ist es so, wenn du jetzt schlecht drauf bist, dann liest du oder hörst du auch gerne Musik oder liest Bücher, wo die Protagonisten vielleicht dasselbe Problem wie du gerade haben und dich dann quasi in die hineinversetzt. Oder denkst du, ey, da geht's gerade genauso scheiße wie mich. Und es tut dich dann quasi wieder ein bisschen aufheitern, weil du nicht alleine bist. Und andere tun sich dann vielleicht irgendwelche fröhlichen Songs anhören, die gute Laune machen, wo dich wieder ein bisschen hochziehen. Also beide, ich finde, beide haben so ihre Daseinsberechtigung und funktionieren
auch. Ja, deswegen sind beide Epochen eben auch angekommen. Der eine eben als Hoffnungsschimmer und ich würde fast sagen, die schwarze Romantik hat halt mehr die Realität einfach gesehen, nur dass du dir nicht sicher sein kannst. Wir sind schon wieder abgeschweift, tut uns leid.
Also, seid ihr doch gewohnt.
Wir sind jetzt bei Der Sandmann von E.T. Hoffmann.
Etienne Gade?
Nicht Etienne Gade, E.T.A. Hoffmann, also Ephraim Theodor Amadeus Hoffmann oder so.
Was ein scheiß Name.
Ja, so hießen die Leute halt damals. Ne? Nee, aber das Buch an und für sich ist eine sehr wirre Geschichte, die will ich jetzt auch gar nicht aufgreifen, die ist eher belanglos. Uns geht's ja jetzt mehr um das Kernmärchen, das darin erzählt
wird. Genau, und den Sandmann, um den abgefuckten fucking Metal-Cover-Sandmann.
Genau. Denn diese Sage liegt der ganzen Geschichte, um die es dann später gehen soll, zugrunde. Denn in diesem Buch ist der Sandmann quasi eine Gestalt, die hinter dem Mond lebt. Und die jeden Abend beziehungsweise jede Nacht nach der Schlafensstunde für die Kinder auf die Erde kommt, in jedes Haus geht, sich in die jeweiligen Kinderzimmer schleicht und den Kindern eben in die Augen schaut, beziehungsweise auf die Augen.
Das ist fucking gruselig.
Und wenn die Kinder schlafen, ist auch alles gut. Aber wenn die Kinder ihre Augen eben dann noch zu dieser Zeit offen haben, in der Sandmann in das Zimmer kommt, streut er eben seinen Sand in diese Augen, die dann blutverquollen aus den Augenhöhlen rausspringen. Der Sandmann reißt diesen Kindern dann die Augen aus und bringt diese eben im Morgengrauen, wenn er eben alle Kinderzimmer besucht hat, zu seinen Kindern, die eben auch hinter dem Mond leben, und verfüttert die Kinderaugen an seine eigenen Kinder.
What the fuck?
Das ist der Sandmann, der eben von den Germanen auch ein bisschen geprägt wurde natürlich, aber hier natürlich weit weiterentwickeln. Wir sind ja jetzt über 1000 Jahre später.
Das sind ja halt die Erziehungsmethoden von damals gewesen. So einfach den Kindern furchtbare Angst machen, die fast schon traumatisieren.
Ich habe mir auch einen kuriosen Fakt aufgeschrieben. Dieses Buch war sehr populär. Es kam eben 1816 raus und es war wirklich ein Stephen King seiner Zeit quasi. Mhm. Es hat sich.
Also wie bei der Hexenverbrennung, der Hexenhammer.
Das Ding hat sich verkauft wie geschnitten Brot so. Und es wurde dann eben zu einem Ammenmärchen, was eben Ammenmütter, also Kindermädchen von damals, eben den Kindern auch zum Einschlafen erzählt haben, damit du ja schnell einschläfst. Was ich mir auch schon wieder problematisch vorstelle. So, ja, es gibt da so einen Typen, der kommt dann abends in dein Zimmer und wenn du die Augen drauf hast, reißt er dir die raus. So, und jetzt schlaf schön, mein Kleiner.
Überleg mal, die Kinder, die haben doch dann kein Auge zugemacht teilweise.
Ja, eben.
Wieso, alter Fuck. Und vor allem die kindliche Neugier, das ist ja das Problem. So, du sagst ein Kind, mach das und das nicht. Und das Gegenteil tritt in Kraft. Die machen es dann, weil sie neugierig sind, was passiert. Und dann letztendlich.
Es ist dann wieder ein bisschen wie mit dem Weihnachtsmann. Jeder von uns wollte mal den Weihnachtsmann sehen.
Aber.
Und vielleicht hat ein Kind dann irgendwann so, ja, ich verstecke mich im Schrank, während meine Geschwister, damals hast du ja eh alle im selben Raum gehabt.
Ja.
Während meine Geschwister schlafen, verstecke ich mich im Schrank, vielleicht sehe ich dann den Sandmann so. Es ist irgendwie kontraproduktiv gewesen. Aber ja, wie gesagt, dieses Buch hat sich verkauft wie sonst was, war richtig erfolgreich. Es gilt auch als das Paradebeispiel der schwarzen Romantik überhaupt. Und wurde dann eben zu einem Ammenmärchen, was dann eben kurz vor 1850 auch verboten wurde im Verkauf. Weil diese Geschichte zu populär geworden ist und man den Ursprung vom Sandmann, den es ja noch von früher gab, der ja nur durch dieses Buch wieder aufgegriffen wurde von den Germanen, den wollte man unterbinden.
Warum? Also, weil dann die christliche
Also, ich kann mir tatsächlich vorstellen, dass du Kinder hattest, die dann wirklich Schlafprobleme hatten. Und das halt mehrfach. Also
ich kann mir aber eher vorstellen, weil zu dem Zeitpunkt dann die Kirche einen Aufschwung erlebt hat, dass die Kirche das unterbunden hat. Weil die Kirche ja, weil es ja, der Sandmann hatte ja seinen Ursprung in der Mythologie von den Kelten und Germanen. Und das war doch der Kirche sowieso ein Dorn im Auge, weil die ja falsche Götter angebetet haben. Die haben ja Naturgeister und so weiter angeboten, teilweise auch. Die waren ja sehr naturverbunden. Und ich glaube, dass das der Kirche einfach ein Dorn im Auge war. Dass sie keine Verbreitung von diesen alten Heiden, Anführungszeichen, Heidenmärchen wollte. Kann ich mir jetzt vorstellen.
Ja, ich weiß nicht, wie mächtig die Kirche da noch war. Also ich denke mal, es wird so Hand in Hand mit dem Staat gegangen sein um 1800 rum. Es wird auf jeden Fall, der Verkauf dieses Buchs wird für eine Zeit lang dann auch verboten. Einfach um dieses Ammenmärchen, was es dann geworden ist, wieder zu unterbinden. Also
so vergessen,
es ist irgendwie gerät. ein bisschen merkwürdig, wenn man so drüber nachdenkt.
Ja.
Also wenn sowas nicht passiert wäre, vielleicht wäre der Sandmann heute einer der besten Horrorfilme aller Zeiten oder so. Man weiß es nicht.
Da gibt es ja eine amerikanische, das ist quasi im Prinzip der Sandmann. Da heißt Candyman. Ist auch so ein urbaner Mythos. Gibt es auch zwei Teile von. Die Filme sind zwar komplette Scheiße, aber ist auch ein interessanter Mythos mit dem Candyman.
Es ist sehr nah dran, ja.
Ja, im Prinzip ist es eine neue Interpretation vom Sandmann. Aber
ja, und
der hat sich doch dumm und dämlich verdient, oder? Zu dem Zeitpunkt, wo es verboten war, hat er doch schon ausgesorgt, oder?
Kann dir leider nicht sagen, von wann bis wann er gelebt hat.
Ich kann mir schon vorstellen, dass der keine Geldprobleme
hatte. Ich weiß, dass der Sandmann in seiner Lebenszeit recht spät veröffentlicht wurde. Also ich weiß nicht, ob er den ganzen Ruhm abbekommen hat.
Ob er dann davon überhaupt noch viel gehabt hat.
Ja.
Oder seine Kinder dann.
Ja, das habe ich leider alles nicht nachgeschaut.
Ist ja auch schwierig, dann das überhaupt nachzuvollziehen.
Ja.
Weil ja, wobei wir Deutschen auch recht viel niedergeschrieben haben. Also zur Hexenverbrennung gibt es wirklich unglaublich viel Schriftstücke. Die haben verdammt viel dokumentiert. Sogar die Folterberichte kannst du dir nachlesen.
Man darf natürlich auch nicht bei dem Buch vergessen, ich habe ja gesagt, dieses Grundmärchen, was ich jetzt erklärt habe, ist ja nur der Ausgangspunkt. Die Geschichte, die dahinter steckt, ist halt, man hat danach gerne gesagt, das war 100 Jahre vor Sigmund Freud, eine perfekte Traumanalyse von Sigmund Freud. Aber es ist halt so kompliziert zu erklären, dass ich mich jetzt nicht rantraue. Ich habe mir jetzt auch keine besonderen Notizen dazu gemacht. Also die Popularität ging wohl Hand in Hand. Das, was ich noch sagen muss, der Hauptcharakter von diesem Buch bringt sich eben am Ende um.
Ah,
das könnte so ein Ding sein. Ich meine, bei Goethes Die Leiden des jungen Werthers gab es ja dann auch eine Selbstmordwelle. Vielleicht hat man das deswegen auch noch berücksichtigt.
Ja. Ist aber wirklich Zeit geschuldet.
Es war einfach eine
scheiß Zeit auch.
Alte Form der Pressezensur, würde ich sagen.
Ja, man, mit dem Umbringen, da muss ich ja sofort an H.P. Lovecraft denken. Da geht es ja auch in seinen Kurzgeschichten darum, dass die am Ende entweder dem Wahnsinn verfallen oder sich halt umbringen. Oder beides.
Ja, Literatur, da wird wohl noch zu gegebenem Zeitpunkt irgendwann noch mal was zu kommen.
Vor allem gefühlt die ältere Literatur, Edgar Allan Poe und so weiter, die ja wirklich den Horror so definiert haben. Das ist echt harter Tobak. Und ja. Gibt's so heute kaum noch. Stephen King schreibt ja eher subtil. Subtiler Horror teilweise auch. Je nachdem, was du da gerade liest. Und er erzählt viel außenrum. Er verliert sich ganz gerne. Wenn der einen Podcast hat, bevor der überhaupt das Thema anspricht, dann sind schon 2 Stunden vergangen. Ähnlich wie bei uns. Wobei wir schweifen immer nur mal kurz ab. Ja, wir sind ja.
Ich hoffe, ihr könnt uns noch folgen.
Ja, wir waren jetzt also, beim Sandmann.
Kurzer Abschluss zum Sandmann. Ja, das war grundlegend das, was ich jetzt.
Mhm. Also ein abgefuckter Augenklauen.
Es ist schon hart.
Mondmann.
Da muss ja, er sich wir, ja können, wir können leider nichts verlinken. Ich werde dir später noch das Video dazu zeigen.
Oh ja, es gibt, da muss es ja der gibt, Sandmann sich die Rückseite des Monds mit den Nazis teilen. oder sind die Nazis. Die Nazis kommen mit ihren Weltraumzeppelin auf die Erde und klauen den Kindern die Augen. Oder rekrutieren die.
Vielleicht fliegt der Sandmann jetzt die Hindenburg. Man weiß es nicht.
Man weiß es nicht.
Wir hatten ja immer alle die Augen zu. Der Rest ist ja schon tot.
Und der Antrieb war Kinderaugen.
Ja.
Das ist eine Theorie.
Aber das ist, also Sandmann kann schon heftigen Tobak liefern, ja.
Ist schon sehr viel Raum für Spekulation. Apropos Spekulation. Ich spekuliere doch, dass wir eine kleine Raucherpause machen. Oder? Ich möchte jetzt keine Werbung für Zigaretten machen. Das ist unser
Laster. Der Jan braucht Zündstoff.
Ja. Wir können euch in der Zeit natürlich auch ein Bierchen holen. Ja, also sind nur alkoholische Getränke gestattet, während ihr den Podcast hört. Auch wenn ihr Auto fahrt. Da muss auch mal ein kurzer her. Ne? Also in dem Sinne, wir machen eine kurze Pause und sind dann gleich wieder für euch da. Bis
und
gleich.
Und jetzt den Cut.
So, da sind wir wieder zurück, frisch gestärkt, mit einem frischen Bier. So muss das sein. Ich hoffe, ihr habt die Fahrstuhlmusik genossen und euch auch was kühles Blondes geholt. Warum auch immer, warum nennt man das kühles Blondes ein Bier?
Weil es schön blond ist, von der Farbe her.
Von der Farbe her. Ich weiß nicht, wo man da blond sieht.
Ja, aber guckst du immer nur durch die braune Leere. Du bist auch in der schwarzen Romantik hängen geblieben.
Ich bin auch in der schwarzen Romantik. Das ist Bier. Das ist fantastisch. Ja, gut. Wir waren stehen geblieben am Sandmann.
Wir haben mit dem Sandmann abgeschlossen, genau.
Genau, so ein abgefuckter Motherfucker. Das können so ein Marvel-Superschurke sein.
Ist mittlerweile aber wieder ein guter Boy geworden.
Wieder ein guter. Ist ein guter.
Können wir alle ruhig schlafen.
Läuft auf Kika.
Hat die Partnerschaft bekommen, alles easy.
Ja, wir haben gesagt so, yo, Buddy, du musst aufhören, den Kindern Augen rauszureißen. Dann kriegst du einen Werbevertrag. Zack, war er dabei. Ja, ich habe das nächste Kapitel.
Das nächste Kapitel des Podcasts.
Es ist der kopflose Reiter. Wo auch wieder von der Zeitepoche, ich sag mal Ende 18. Anfang 19. Jahrhundert, also sagen wir mal 1780 bis 1820 spielt. Da war nämlich gerade der Bürgerkrieg.
Unabhängigkeitskrieg.
Der Unabhängigkeitskrieg, was im Prinzip ein Bürgerkrieg war. Mhm. Und den Folkloren zufolge soll es ein Hesse gewesen sein. Ein hessischer Soldat.
Weißt du warum?
Was Fakt ist, es haben ja viele Deutsche auch in dem Unabhängigkeitskrieg gekämpft. Als Söldner unter anderem.
Mhm. Und das Königreich Hessen hat ja auch viele Leute rübergeschickt.
Ja.
Es war ja dann quasi so England gegen die Kolonie, ne?
Gegen die Kolonien, ja.
Und Deutschland wollte da irgendwie noch supporten, aber ja.
Ja, und es soll quasi irgendein Kommandant oder was gewesen sein, der seinen Kopf verloren hat und dann reitet er nachts durch die Wälder.
Ja, und, ich muss tatsächlich sagen, ich kenne das Originalmärchen jetzt auch nicht. Also wäre cool, wenn du es jetzt einfach mal kurz.
Also ich habe es mir jetzt vorher nicht nochmal groß angeschaut, aber ich habe es noch einigermaßen in Erinnerung. Die grobe Zusammenfassung. Der kopflose Reiter reitet nachts durch den Wald. Du hörst dann quasi nur sein Traben vor seinem Pferd. Und der hat einen Säbel und hackt quasi den Kopf ab. Der sammelt Köpfe. Wenn dann quasi, so haben sich natürlich die Soldaten immer erzählt, ne? So als Horrorgeschichte, wenn die da nachts auf Patrouille waren. Man, da saßst du oft stundenlang rum und dann musstest du irgendwie die Zeit vertreiben. Hat das ein paar Horrorgeschichten erzählt. Und dann haben sie als Märchen erzählt, so, ja, dann wurde die Leiche ohne Kopf gefunden. So, es muss der kopflose Reiter gewesen sein. Der Hesse, wie er im Volksmund immer genannt worden ist. Wurde nie ganz geklärt, woher der Ursprung kommt. Also ich habe dazu nichts gefunden. Kam halt einfach so zustande. Also
ich denke mal, es könnte auch einfach ein Ritual unter Soldaten gewesen sein. Hm. Ich meine, bei den Indianern war es ja gang und gäbe, dass du den Skalp du mitnimmst.
Das kann ja auch
vielleicht war es bei anderen halt der Schädel.
Ja.
Bei bestimmten Militärgruppen. Man weiß es halt nicht.
Was ich tatsächlich vermute, ist vielleicht einfach ein fucking kranker Söldner war, ein richtig Badass-Typ, der halt einfach dem ein bisschen Angst machen wollte. Demolarisieren. Genau, was ja auch...
Demoralisieren.
Schwieriges Wort. Was ja auch im Krieg gang und gäbe war. Das haben die Amis ja im Vietnamkrieg gemacht. Da haben die quasi über Lautsprecher in den Eingeborenen oder in der ihrer Sprache wie so Geisterrituallaute aufgenommen. Könnt ihr mal auf YouTube eingeben. Das ist fucking unheimlich. Und teilweise hatten die Vietcongs solche Angst, dass die wirklich aus ihren Verstecken rausgerannt sind.
Ich meine, sowas ist ja typisch für Kriege, ne?
Das psychologische
Kriegsführung. Ich hab ja in letzter Zeit Ghost of Tsushima gespielt. Mhm. Da geht's ja um die Japaner gegen die Mongolen.
Mongolen, ja.
Da ist natürlich die zentrale Figur Genghis Khan. Genghis Khan hat so einen Shit auch abgezogen. Es ging dann irgendwie, er hatte ein Heer vor sich, was von der Manneskraft her dreimal so groß war wie sein eigenes. Und es war bei den Mongolen bekannt, dass jeder Soldat quasi sein eigenes kleines Feuer hatte, was du halt nachts gesehen hast. Also es war halt wirklich nur so groß wie ein Tennisball, halt so ein sehr kleines
Taschenfeuer.
So ein kleines Feuer, damit man ein bisschen Licht hat, ein bisschen Wärme vielleicht.
Mhm.
Und ja, Genghis Khan wusste, dass sie 3-1 unterlegen sind und hat dann seinen Leuten gesagt, jo, heute Abend zündet jeder von euch 5 von denen an, halt auf eine Fläche verbreitet.
Ja.
Und die Späher sind dann eben zum Ausguck hochgegangen, haben dann nachts gesehen, jo, das sind fucking viele Feuer. Und das hat dann schon mal psychologisch den Nachteil gegeben. Ja. Dass,
du bist davon ausgegangen, du bist in der Unterzahl.
Es war eigentlich ein Verhältnis von 3-1, aber sie dachten, also sind in die Schlacht schon reingegangen, was ja ein sehr großer Faktor schon mal ist, die Psyche, dass 5-3 sind.
Ja, du bist du bist nicht ganz bei der Sache. Mhm. Du bist nicht super fokussiert und du bist teilweise auch verängstigt.
Also,
und das führt auch dazu, dass viele dann in der Schlacht abhauen. Ja, weil die halt einfach sich einkacken.
Ja.
Das ist deswegen, es beginnt mit der Psyche. Kann ein Krieg gewonnen werden.
Also ich glaube, aus genau so einem Shit kann dein Märchen entstanden sein.
Ja, das ist wirklich dann vielleicht auch so ein Ding von den Gegnern.
Vielleicht gab es mehrere kopflose Reiter, die du ausgesandt hattest.
Ja, und dass sie dann quasi echt sich untereinander diese Geschichte fortgetragen hat und dass sie dann wirklich teilweise Angst hatten zu patrouillieren.
Ich meine, rein von der Realität her, die sind ja durch die Schlachtfelder geritten.
Ja.
Dann wäre es ja nicht schwer, nachts einfach von den ganzen Leichen ein paar Köpfe abzuschneiden.
Das ist kein Aufwand.
Die vielleicht in den nächstbesten Graben zu werfen.
Und in den Weg, schön offensichtlich. Ich
meine, damals hattest du ja Kanonen, du hattest Löcher ohne Ende im Boden. Ja. Hast du schnell zugescharrt, die 12 Köpfe oder so.
Mhm.
Bist weitergeritten und so kann so ein Shit entstehen.
Eben, und ich denke, das wurde als Kriegsmittel verwendet, um einfach deine Gegner zu ängstigen.
Ja.
Um da vielleicht Unruhe reinzubringen. Und das ist ja auch keine schlechte Idee. Ich meine, das ist ja eigentlich eine super smarte Idee. Und da gab es auch einige Verfilmungen, zum Beispiel Sleepy Hollow mit Johnny Depp. Weiß ich, hast du den Film gesehen?
Nee, habe ich leider nicht.
Ist auf Netflix. Also er ist echt gut, der ist 90er rum. Beinhaltet quasi die Story vom kopflosen Reiter und seine Entstehungsgeschichte. Ist echt ein super Film, kann ich dir echt wärmstens empfehlen. Das ist so ein düsterer Horror-Thriller.
Kannst du allen wärmstens empfehlen.
Kann ich allen wärmstens empfehlen. Also Sleepy Hollow mit Johnny Depp habe ich ja schon ein paar Mal gesehen. Immer wieder geil. Also das ist wirklich eine Märchenverfilmung, wo ich sagen muss, top.
Ich bin gerade an dem Punkt. Also du meinst, das ist erst um so 1800 rum entstanden.
Ja, relativ spät.
So, jetzt sind wir an der Grundsatzfrage. Sind wir da noch bei Märchen?
Es könnte auch eine Sage sein, ne? eigentlich.
Ja, wo wir sagen, dann schon wieder älter sind. Ne?
Das ist, ja. Aber bei Märchen hat er so gesehen ja kein
ein lebender Mythos ist es doch dann mehr oder
weniger. Ja, aber, also, aber Märchen hat jetzt keine gewisse Zeitepoche, ab wann das ein Märchen ist.
Ja, ja. Es ist so eine Definitionsfrage. Ja,
ist auch jetzt per se kein deutsches Märchen.
Nee, das nicht.
Es ist eher ein Märchen der Kolonien. Andererseits soll es halt ein deutscher Reiter gewesen sein, ne? Ein
Hesse. Wobei wir dann halt auch wieder dabei sind, wie ganz am Anfang. Märchen gibt's in jedem Kulturkreis. Ja. Also
gibt's bei den Engländern die Banshee
zum Beispiel? Ich glaube, es gibt keine 1A-Definition.
Nee, ist aber so ein bisschen verworren.
Also, ja, ich verstehe den Ansatz Märchen, ja. Ich glaube, es wäre falsch, jetzt irgendwie so eine Zeit zu sagen, dass es sehr alt sein muss.
Ja, aber sag mal so 19. Jahrhundert war so die Glanzzeit der Märchen. Die bekanntesten herausgekommen.
Ich glaube, vom Entstehungsprozess her, also um jetzt beim kopflosen Reiter zu bleiben, so in den ersten 20, 30 bis 50 Jahren war es wahrscheinlich einfach ein Mythos.
Ja, weil
Und es ist dann irgendwann zum Märchen avanciert, mehr oder weniger aufgestiegen. Mit der Zeit einfach. Also es ist auf jeden Fall ein Zeitfaktor dabei beim Märchen. Ihr könnt jetzt nicht irgendwas erfinden und in 5 Jahren ist das ein Märchen so.
Nee.
Es ist tricky, die Definition.
Märchen, wenn ich Märchen höre, muss ich halt immer an was Mittelalterliches denken. Spätes Mittelalter, frühe Renaissance.
Mhm. Ja, aber da sind wir ja jetzt halt nicht mehr, ne? Aber ich würde schon als Märchen.
Ja, also auf jeden Fall ein urbaner Mythos auf jeden Fall.
Mythos auf jeden Fall.
Ob das ein Märchen ist, darüber können sich die Gelehrten streiten.
Aber ja, Mythen gibt's ja dann auch vom Zweiten Weltkrieg so.
Ja.
Wo der Mythos vom Bernsteinzimmer, falls du das kennst,
klar,
was dann verschwunden ist und bis heute nicht aufgetaucht ist.
Der Heilige Gral. Auch so ein.
Wobei der halt jetzt auch wieder sehr alt ist, ne?
Ja.
Aber.
Ja, aber es gab immer schon solche Mythen.
Ja, sowas. Ne? Ich glaube, sowas wird niemals aussterben.
Nee. Komplett. Mein kopflosen Reiter gab so eine Serie, die ist auch, ich glaube, die ist auch Sleepy Hollow oder so ähnlich. Ich glaube, die hieß sogar auch so wie der Film. Das war quasi eine Serie, da gab es das Spiel in der heutigen, in der Gegenwart. Und da gibt es eben auch den kopflosen Reiter. Und ein Dude, der hat auch in Unabhängigkeitskrieg gekämpft, auf den Seiten der Amis. Und die sind irgendwie durch Zeitreise dahin gekommen in die Gegenwart. Frag mich nicht, das war so ein Bullshit. Ich habe mich auf eine geile Serie gefreut.
Der Typ muss doch fertig sein mit der Welt.
Ja.
Sowas stelle ich mir so oft vor. Wenn du jetzt irgendeinen Dude aus dem Mittelalter hier reinporten würdest.
Ja, der wäre komplett, wüsste gar nicht, was abgeht. Alter, was ist denn hier los?
Und also ich meine, wir wären halbwegs vorbereitet, so durch Geschichte.
Ja,
so.
Aber der wäre halt komplett oder neu. Und dann hat er quasi, da war so eine Polizistin, und der hat dann quasi mit der zusammengearbeitet. Und es war komplett scheiße. Ich habe, glaube ich, nur 3 Folgen oder was geschaut. Weil die Grundidee, man hätte so eine geile Serie daraus machen können. Man hätte es irgendwie so machen können, dass das, ich hätte es ja nicht in der Gegenwart spielen lassen, war schon mal der erste Punkt. Ich hätte es wirklich in der Epoche, wo es spielen sollte, Unabhängigkeitskrieg belassen und eine schön düstere Serie draus gemacht. Wo ich vielleicht eine eigene, meine persönliche Entstehungsgeschichte damit eingebracht hätte. Wie hätte der entstehen können, der kopflose Reiter? Das wäre geil geworden. So wie Sleepy Hollow, eine schön düstere Geschichte. Aber nein, man muss es in die Gegenwart verfrachten und so eine billige Detektivserie draus machen, wo der kopflose Reiter super selten vorkommt. Das hat mich so abgefuckt. Bullshit-Serie.
Ja, aber ich muss echt mal sagen, umso länger wir darüber reden, umso mehr glaube ich einfach, dass der kopflose Reiter irgendwo einen wahren Ursprung hat.
Ja,
einfach so aus kriegspsychologischen Gründen.
Ja, ich glaube, der war taktisch.
Vielleicht
wurde der. Wurde
ich meine, es wäre vielleicht auch sehr einfach zu erklären, wenn du irgendwie in der Nacht jemanden eine schwarze Kapuze aufsetzt mit Löchern, dass er rausgucken kann, dass du das in der Nacht nicht siehst.
Ja, oder sein Gewand. Oder also quasi den Kragen höher setzt. Ne?
So quasi. Ja, und dann unten die Löcher, ja.
Unten die Löcher, dass er durchgucken kann. Aber du siehst oben nur den Kragen, wo nur mal der Kopf drauf ist. Aber da war nichts. Also
es wäre super einfach herzuführen.
Ich kann mir schon vorstellen, dass das wirklich ein.
Ich halte es nicht für unrealistisch,
nee,
dass also, man sowas gemacht hat.
Ich glaube jetzt kaum, dass es wirklich so ein Geist war, der da umhergeritten ist. Aber ich kann mir vorstellen, dass die das kriegspsychologisch einfach ins Leben gerufen haben. und es vielleicht gefaked haben. Ich meine, das ist ja super einfach zu faken. Mit so einem Fake-Kragen, schwarze Kapuze, Löcher rein zum Gucken und halt eben einfach dann Leichen. Du musst ja nicht mal welche umbringen. Du kannst ja einfach Leichen vom Schlachtfeld nehmen, die enthaupten und dahinlegen.
Und im nächsten Kanonenloch verscharen, wie vorhin gemeint. Eben. Es wäre plausibel.
Ja, dann kannst du Angst und Schrecken versetzen, dass dann sich die Wachen teilweise gar nicht mal trauen, nachts da zu patrouillieren.
Und ich meine auch, dass das nie irgendwie an die Öffentlichkeit gekommen ist. Jo, war nur ein Bluff. Ich meine, der Krieg ging ja noch weiter. Vielleicht waren da nur mega wenige Leute eingeweiht und die sind alle gefallen.
Ich glaube tatsächlich auch, dass da, wenn du sowas machst, nur höherrangige Generäle eingeweiht sind. Also einfache Fußsoldaten, die verplappern sich mal ganz schnell. Oder auch Spione hatten die auch auf beiden Seiten. Mhm. Und da macht es halt nur Sinn, damit es ja wirklich Wirkung zeigt, wenn es nur hochrangige Mitglieder wissen. Und dass du vielleicht auch selber in deinen Reihen vielleicht den Mythos verbreitest.
Ja.
Wobei das dann wieder kontraproduktiv ist dann.
Ja, jetzt haben wir wirklich was im Podcast erreicht. Ich glaube, wir haben potenziell, nur potenziell beweisen wird es natürlich nie jemand können. Es könnte ein Märchen sein auf wahrer Grundlage.
Ja, wir haben quasi den Mythos
widerlegt. Also es ist nicht komplett unmöglich.
Ja, also wir können noch mehr Fälle lösen. Jack the Ripper machen wir nächste Woche.
Nächste Woche bist du schon.
Easy. Nein, aber wir tun ja, wir haben ja auch ein bisschen einen Bildungsauftrag, ne? Ich meine, wir haben jetzt quasi bewiesen, dass der kopflose Reiter vermutlich einfach ein Soldat war, der kriegspsychologisch gehandelt hat. Durchaus plausibel ist.
Es ist nicht unmöglich, ja.
Nee, was es ich sogar für sehr wahrscheinlich habe und deswegen ist es jetzt auch kanonisch. Es ist bewiesener Fakt. Der Wikipedia-Eintrag wird umgeändert.
Schreiben jetzt kurz eine Mail an unseren guten Freund, den Donald.
Und dann wird es abgeändert. So ist das. So. Tatsächlich habe ich jetzt soweit keine Themen mehr. Ich möchte aber nochmal kurz auf die Geschichte von Pinocchio zu sprechen kommen. Da habe ich nämlich vorhin einen Trailer gesehen. Kommt der Realverfilmung.
Ja, den hast du mir geschickt.
Alter, das ist so fucking creepy. Ich saß davor, habe mir das angeschaut, habe ich gedacht, Alter, das ist für ein fucking Horrorfilm. Das soll ein fucking Kinderfilm sein. Ich sah, der Junge sah mega gruselig aus mit seinem Holzface. Dann irgendwelche Vogelmenschen da drin, irgendein Typ, der ein riesiges Schneckenhaus auf dem Rücken hatte und dann so ein fucking gruseliger Wal, der die ja in der Geschichte quasi verschluckt hat, dann in den Wal gehaust, der super gruselig aussah.
Der Wal sah super unrealistisch aus.
Und super gruselig. Hast du den Trailer auch angeschaut?
Ja, du hattest sie mir ja geschickt. Stimmt. Und das war sehr...
Ich fand ihn auch so unheimlich, auch wie der Junge aussah.
Ich meine, da können wir jetzt schon wieder unsere Leidensgeschichte aufziehen. Ne? Mit Disney hat es einfach in den letzten Jahren nicht auf die Kette gebracht.
Es war nicht von Disney.
Ist nicht mehr von Disney?
Ist nicht von Disney
der Dann Film. Ist das wie diese Tarzan-Neuverfilmung, oder?
Ja.
Ah.
Also,
dann wird's leider noch schlimmer.
Ja. Ja, die Kommentare waren auch meiner Meinung. Die so, Alter, tötet Pinocchio, es ist fucking gruselig. Ich meine, das ist halt kein Kinderfilm, der ist viel zu unheimlich. Die Kinder kriegen Albträume. Und nee, hätte keiner gebraucht. Ich meine, die Disney-Verfilmung finde ich super schön, gefällt mir gut. Finde ich super. Aber ab in die Realverfilmung, manche Sachen soll man nicht real verfilmen. Ich meine, Anime, beste Beispiel, Dragon Ball Z-Film. Habt ihr den mal angeschaut? Es ist scheiße aus der Hölle, Mann. Die Fans sind auf die Barrikaden. Nee, allein schon wie Piccolo aussieht, Mann. So ein grüner Haufen Scheiße. Und dann haben die schon angefangen, den zweiten Teil zu drehen. Also die haben quasi während der ersten noch im Kino lief, haben die schon begonnen, den zweiten abzudrehen. Und der wurde sofort dann auf Eis gelegt, als sie die Kritiken bekommen haben. Der wurde zerrissen. Von Kritikern und von Fans. Was ich verstehen kann, Alter. Das wird bei Piccolo, sag ich schon, bei Pinocchio ähnlich.
Piccolo, Pinocchio, Piccolo.
Das ist scheiße.
Das ist das alte Lied.
Ja, ihr könnt euch gerne mal alle den Trailer anschauen von Pinocchio.
Ich überlege gerade, wolltest du nicht erst auch Pinocchio nehmen?
Ja, dann habe ich den Trailer gesehen und dachte mir, nee,
dann ist das Thema
rausgefallen. Ich biete diesen Film kein positives Feedback. Oder, ne? Ich meine, der kommt ja nicht mehr in die Kinos, der wird direkt ja auf Online-Plattformen released und auf DVD und Blu-ray. Aber absolute Nicht-Empfehlung, den zu sehen, da hat mir der Trailer schon echt gereicht.
Mhm.
Ist echt scheiße. Das waren jetzt meine Themen. Du hast aber, glaube ich, auch noch Themen, ne, parat.
Ich habe auf jeden Fall noch was zu erzählen, ja. wieder die Disney-Sparte auf jeden Fall. Also wir kommen jetzt in die Disney-Sparte.
Genau, ich habe quasi mit Pinocchio so ein bisschen den Übergang eingeleitet.
Und jetzt kommen wir, ja, ich habe noch zwei Filme, die auf jeden Fall dann von Disney nochmal gemacht wurden, im Original mir angeschaut. Ich fange mal an mit...
Hast du Disney Plus?
Nee, haben wir beide nicht, ne?
Nee, ich wollte mal so einen Testmonat holen. Weil ich wollte auch alle den Film mit Tanja anschauen.
Verlocken wird's mich schon, aber aktuell noch nicht. So, was ich mir als erstes angeschaut habe, der gute alte Glöckner von Notre Dame.
Den finde ich super.
Ist jetzt kein Märchen explizit, aber ich fand es trotzdem sehr interessant. Ich glaube, wir hatten da auch im Kindheitspodcast drüber geredet, dass es nicht so,
ja, das ist
so geil ist, genau, wie im Film.
Dass alles, die Geschichte quasi kein Happy End hat.
Mhm. Ja.
So. Macht aber Disney auch ganz gerne.
Die nehmen ja halt, ich meine, na klar.
Es sind halt Kinderfilme. Familienfreundlich, ja.
Ich meine, wir danken Disney auch dafür. Es war eine tolle Kindheit mit Disney.
Ja, andererseits haben die Deadpool 3 verhindert.
Ja, das ist ja nicht mehr Kindheit.
Nein, das ist, hey, ja.
Wieder ein anderes Thema.
Genau, Disney ist aber trotzdem, ich muss mal kurz gegen Disney nochmal feuern, wenn wir gerade dabei sind. Wir haben jetzt vorhin die Katholiken
Nimm dir kurz die Zeit.
Genau, jetzt haben wir vorhin die Katholiken ein bisschen abgeflamed. Jetzt müsste Disney auch mal drunter leiden. Ihr kleinen Ficker. Warum müsst ihr eigentlich immer alles mit Realverfilmungen zuspammen? Es geht mir echt auf den Sack. Ihr könnt von mir aus, könnt ihr die Klassiker nochmal neu remastern. Da habe ich nichts dagegen. Da sind die Fans auch dankbar. Aber nicht dauernd so irgendwelche Neuverfilmungen, die einfach nur scheiße aussehen. Ja, das wollte ich nur mal gesagt haben. Lass uns mal was Neues einfallen.
Da wir wissen, dass ihr zuhört, denkt mal an den guten alten Walt.
Ja.
Wäre der glücklich? Disney? Wäre er heute glücklich?
Das soll mega das Arschloch gewesen sein.
Lass mir nichts auf Walt Disney. Wir machen ganz schnell weiter.
Doch, Gott, das ist doch übelst dann, der ist doch, glaube ich, nee, war Kinderhasser oder leicht rechts angehaucht soll er gewesen sein, wo ich gehört habe. Ob stimmt, weiß ich nicht. Andererseits, kleiner Funfact, passt jetzt gar nicht zum Thema, aber der Bauer von Mount Rushmore, wo diese Präsidentengesichter reingehämmert hat,
ja.
Der war kurze Zeit beim Kuckucksklan, damit er Gelder bekommen hatte, um seinen Traum zu verwirklichen. Ein kleiner Funfact. Ja, also er ist nicht aus politischer Überzeugung rein, was ich jetzt an Daten gefunden habe, sondern aus, ja, geldlichem Hintergrund. Er hat Kohle gebraucht. Wollte ich nur mal so einwerfen. Das heißt jetzt nicht, dass Walt Disney dem Kuckucksland beigetreten ist, um Animationsfilme zu machen, sondern ist einfach nur ein kleiner Randfact.
Wir wollen die Toten natürlich auch nicht schlecht reden. Es war ein großartiger,
genau, Mann. Wir sind ja keine Leichenschänder.
Wir halten, einfach fest, Walt Disney hat Großartiges geleistet, genau, für Film und,
ja,
und unsere Kindheit.
Ja.
Punkt. Das muss man so.
Und Disney hat sogar einen Begriff geprägt. Zwar in Filmen, wenn du da irgendwelche Sounds einfügst, zum Beispiel, wenn du einen Berg runterfällst in diesen alten Cartoons und dieses
Pfeifen. Ne?
Genau, das heißt, Mickey Mausen oder so ähnlich. Ich weiß den Begriff leider nicht mehr, es tut mir leid. Aber da gibt es einen extra Begriff, der wurde quasi, hat Disney etabliert. Ich habe leider den Begriff vergessen. Nimm mal Mickey Mausen. Stimmt zwar nicht, aber mir fällt der Begriff nicht ein. Außerdem, das klingt echt falsch, oder? Mickey Mausen.
Mickey Mausen?
Ja, Mausen ist auch so ein Pseudonym für Bumsen.
Naja, du musst es in Englisch sehen, so Mausen.
Mausen?
Nee. Naja, es wird nicht besser.
Ja, aber schon bei Bier-Intos, es tut uns wirklich leid.
Ein guter alter Disney, wie gesagt, Glöckner von Notre Dame. Wie gesagt, ist jetzt kein Märchen, es ist ein Buch aus dem Jahre 1831.
Auch wieder von der Zeit her?
Ja, wobei man halt sagen muss, es ist jetzt nichts Deutsches, es ist natürlich ein französischer Roman.
Ja gut, es macht Sinn, ja.
Aber es hat mich halt interessiert, so wie Disney das alles so gedreht hat.
Mhm.
Ich entschuldige mich schon mal vorher, wenn es jetzt unübersichtlich wird. Ich habe mir leider nur so eine Inhaltszusammenfassung durchlesen können. Es ist ein verworrenes Buch. So viel kann ich schon mal sagen. Also sorry, falls ihr mir jetzt nicht ganz folgen könnt. Ich fange einfach mal an. Versuch's auch ein bisschen langsamer zu machen. Also, der Glöckner von Notre Dame spielt im Jahre 1487. Also schon noch Ja, Spätmittelalter auf jeden Fall.
Es ist eine Zeitreise.
Genau. Es ist auf jeden Fall eine Zeitreise.
Da stand nämlich Notre Dame noch, bevor es abgefackelt ist.
Und damals gab es eben noch offenbar in Frankreich zur Belustigung des Volkes Narrenparaden. Da hast du die, also es ist wirklich gemein, wenn man es heute so sieht. Du hast die hässlichsten und verstümmelsten Leute.
Wie so eine Freakshow.
Ja, wie so eine Freakshow. Und die Leute, die daran teilgenommen hatten, hatten auch keine Wahl und wurden dann auch mit Tomaten etc. beworfen, wie man das von Prager kennt.
Die hatten ja auch keine andere Jobmöglichkeit. Es war ja die einzigste Einnahmequelle für
die. Es waren sozial Aussätzige.
Ja. Punkt. Teilweise auch geistig zurückgeblieben, ne?
Ja, genau. Du hast dich über alles lustig gemacht, was nicht normal war. So. Mhm. Das hätte auch sein können. Ich weiß jetzt, also da war, damals waren wahrscheinlich eh irgendwo Kriege in irgendwelchen
Fürstentümern. Psychologisch gesehen wie
du
heute.
Du hast im Krieg beide Beine verloren, dann wurdest du bei dieser Narrenshow auch aufgestellt.
Wo du
alle, ja, es ist halt auch, das ist halt sehr gemein.
Das ist aber das RTL-Syndrom, weil du machst dich auch, wenn du bei RTL jetzt irgendeine Bauersuchtfrau, Schwiegertochter gesucht, irgend so eine Scheiße dir anschaust. Der Zuschauer wird quasi suggeriert, haha, die sind dümmer wie ich oder denen geht's schlechter wie ich.
Mir geht's viel besser, ich bin viel schlauer.
Genau, du fühlst dich besser. Und das ist ja im Prinzip, das ist ja
die abgestumpfte Version davon.
Ja,
es ist verdammt gemein. Ja. Deswegen hoffe ich echt.
Also RTL benutzt hier Mittelaltermethoden.
Das ist in abgestumpfter Form, ja, richtig.
Die haben es nur verfeinert. Massenmarkttauglicher gemacht.
Ja.
Was sehr perfide
ist. Ja, am Anfang von diesem Buch gibt es eben eine Narrenshow. Wie gesagt, das war damals üblich. Und wir kennen ja Quasimodo aus dem Disney-Film. Das ist einfach einer. Im Buch war quasi seine Nabelschnur um den Hals bei der Geburt. Er hat keine Luft bekommen. Ist dann auch, der hatte halt doppeltes Pech, dass A, seine Nabelschnur um den Hals hing und er hatte die falsche, heißt das, Geburtsstellung. Er hat sich halt falsch gedreht bei der Geburt. Dadurch wurden halt die Arme auch beeinträchtigt. Weswegen er halt ein Krüppel war. Ja, und am Anfang ist halt diese Narrenparade und alle lachen ihn aus, bewerfen ihn mit sonst was und er wird mit dem ehrenvollen Titel des Narrenpapstes anerkannt in Paris.
Oh.
Du bist halt quasi die ärmste Sau in ganz Paris, muss man halt so sagen. So. Und bei dieser Narrenparade sind eben anwesend Don Frollo. Das ist der Dompapst von Notre Dame. Das ist quasi.
Der hat was zu sagen, ja. Der ist ja gleichzustellen
mit. Es ist, was heißt, er war mächtig. Er ist eine Art Priestergehilfe in Notre Dame und so eine Art Hausmeister. Also der kümmert sich um das Gebäude so.
Also da hat der Titel quasi
mehr. Der bestimmt auch, wer da Ministrant wird zur damaligen Zeit und so.
Aber er war schon angesehen bei der Gemeinde, ne? Denke ich mal.
Ja, der war kirchlicher, was heißt Macht? Er war ein
Mann von Ehre.
Der im Leben steht.
Ja. So. Mann von Ehre. Der hatte zumindest keine Probleme.
So, also Don Frollo ist eben anwesend.
Don, ne?
Dann gibt es noch einen Mann namens
Josi.
Gignore. Das ist ein Dichter. Ein eher erfolgloser Dichter, der von der Universität verstoßen wurde, aber der sich eben mehr oder weniger als Bade versucht in Paris.
Der Ritter Sporn.
Und dann, sehr wichtig, da sind wir wieder bei Disney, Zigeuner waren damals eben ja auch verachtet. Zigeuner waren halt keine Krüppel, das heißt, die sind bei dieser Narrenparade nachgezogen als Tänzerin.
Genau, und
da tanzt dann eben eine gewisse Zigeunerin namens Esmeralda mit, die wir eben auch aus Disney kennen. Und die war eben auch im Buch wunderschön dafür, dass sie eine Zigeunerin war halt. Und jetzt die Krux an der Sache. die tanzt eben ganz am Ende. Quasimodo wird dann vorne an die Treppen von Notre Dame gestemmt, weil er ja der Narrenpapst geworden ist. Das ist die ärmste Sau in ganz Paris, wie ich gesagt habe.
Aber er hat den Titel. Er hat einen Titel. Hey, ich habe keinen Titel.
Yay, ich werde jeden Tag mit Tomaten beworfen und für immer veracht. Was kannst du so? Nein. Und er schaut dann eben auch auf die Masse und eben dieser Gignore und Don Frollo stehen auch in dieser Menschenmasse drin und die Zigeuner tanzen eben diesen Abschlusstanz. Und dabei fällt eben allen dreien Esmeralda auf. Und alle drei verlieben sich in sie. Auf einmal. Oh, weil sie eben von so bezaubernder Schönheit ist.
Es hat ja was von Love Island oder vom Bachelor.
Ja.
Der Bachelor des Mittelalters.
Ja, nur dass sie sich nirgendwo angemeldet hat. Ne? Sie hat auch kein Geld dafür bekommen. Sie wurde ja mehr oder weniger dazu gezwungen, damit sie in Paris bleiben kann, weil sie Zigeunerin war. Ne?
Ja, was ja quasi früher Leute niedriger Klasse waren. Obwohl es einfach nur...
Die durften halt froh sein, wenn sie in die Stadttore gekommen sind. Ja. Die standen eigentlich immer nur mit ihren Wägen vor der Stadt. Und
genau. Aber sind Zigeuner ja auch so ein abwertender Begriff ist. Es sind ja...
Darfst du mittlerweile nicht
Roma.
Mehr sagen.
Roma.
Ja, Sinti und Roma ist so das...
Ja, ist quasi das... politisch korrekte, der politisch korrekte Wortlaut.
Ja, wir meinen das jetzt auch nicht böse. Ich habe jetzt halt aus dem, ich habe jetzt aus der Inhaltszusammenfassung raus und da steht es halt noch von der damaligen Zeit.
Genau.
Zigeuner.
Es ist quasi ein Zitat.
Wisst ihr Bescheid?
Also, ihr könnt uns nicht verklagen. Ja.
Die Krux an der Sache ist, also dieses Buch, wie gesagt, wenn ihr mir nicht folgen könnt, ich versuche es echt langsam zu erklären und sehr einfach, sehr abgestumpft. Bei dieser Parade.
Was? Ich habe gerade ein Philipp-Handzeichen. Ja, wir haben noch 10 Minuten.
Noch 10 Minuten? Wir müssen mal wieder rausschneiden. Ich fange den Satz nochmal neu an. Was die Krux an der Sache ist, ich versuche mich auch echt einfach zu halten.
Aber dreimal Krux.
Mann, ich wollte doch schneiden. Nee, aber bei dieser Parade ist eben auch die Leibgarde des Königs dabei. Und da fällt dieser Esmeralda eben auch ein Mann auf. Der Hauptmann dieser...
Der Mege des Liebesdreieck.
Dieser Leibgarde ist eben ein... Phoebus heißt der Mann. Und Esmeralda verliebt sich in Phoebus.
Oh, fuck. Aber Phoebus liebt den Bettlerpapst.
Nee, aber Phoebus hat halt kein Interesse für die, weil die Zigeunerin ist. Und das wird halt alles so weird.
Ist ja schon mal mega die kacke Ausgangslage. Es ist ja komplett verworren.
Also alle haben quasi eine unglückliche Liebe in dieser Geschichte.
Ja.
Und Esmeralda sieht sich irgendwann halt in der Position, sie wird halt von der Stadt entweder verstoßen oder sie heiratet einen, der es ihr ermöglicht, in Paris zu bleiben. Und sie entscheidet sich halt eben für Gignore, den Dichter. Das ist dann so eine Art Zwecksheirat. Sie liebt ihn halt nicht, aber sie macht es, um in Paris bleiben zu können.
Mhm.
Was noch wichtig ist, habe ich fast vergessen. Don Frollo, der eben dieser Hausmeister von Notre Dame ist, nimmt dann eben nach dieser Narrenparade, weil er halt doch ein bisschen Mitleid mit Quasimodo hat, nimmt er ihn auf und bildet ihn dann eben zum Glöckner aus. Deswegen der Glöckner von Notre Dame.
Was für eine Ausbildung nötig hätte.
Nein. Ich weiß nicht, was er so alles macht, aber ich denke mal,
der hat so die Hausmeistertätigkeiten gemacht.
Ja, aber Notre Dame ist halt auch fucking groß, ne?
Ja, jetzt ist halt abgefangen alles.
Ja, genau. Das heißt, die beiden arbeiten dann halt so in Notre Dame.
Mhm.
Und Esmeralda hat sich mit diesem erfolglosen Dichter verlobt, in der Hoffnung quasi, dass sie in Paris bleiben darf.
Ja.
Und später im Buch kommt es dann eben zum Streit zwischen Gignore und Don Frollo, weil Don Frollo halt verdammt eifersüchtig ist.
Mhm.
Es kommt zu einem Kampf, bei dem Esmeralda eben auch anwesend ist. Es wird noch echt crazy. Don Frollo ersticht dann Gignore. Also beide haben ein Messer, also er sticht ihm in den Hals, aber Gignore hat ein Giftmesser, das er Don Frollo eben ins Bein rammt.
Oh, fuck.
Das heißt, Gignore stirbt und Don Frollo wird bewusstlos. Esmeralda steht so dabei. Es ist in irgendeiner Seitengasse dann offenbar. Die Leute kommen nach einer Zeit angeströmt. Esmeralda steht da, beide liegen da augenscheinlich tot.
Mhm.
Und wo sind wir in der Zeit? Esmeralda ist eine Hexe.
Alter.
Das heißt, sie wird der Hexerei angeklagt. Wird dann eben auch gefoltert und
es ist ja auch so übernatürlich, wenn du zwei erdolchst. Es muss Hexerei sein. Es kann auch nicht sein, dass sie sich gegenseitig abgestochen haben.
Zur damaligen Zeit.
Naja. Suchst halt den einfachsten Weg. So keine große Ermittlungsarbeit.
Was halt eben auch noch so dumm ist, Don Frollo lebt halt eben noch. Der wird noch von einem Arzt irgendwie gerettet, aber das ist den Leuten dann auch scheißegal. Esmeralda wird verurteilt zum Tod durch Erhängen. Quasimodo bekommt es daneben mit, versucht die halt in Notre Dame zu verstecken.
Ja.
Das scheitert dann irgendwann fehl, weil die Leute eben denen auf die Schliche kommen.
Mhm.
Und am Prozesstag von Esmeralda, das muss man sich so vorstellen, man hat halt diese zwei Türme von Notre Dame.
Ja.
Davor sind dann quasi die Treppen. Und seitlich von Notre Dame ist ein großer Platz in Paris, wo dann auch tatsächlich historisch Hinrichtungen durchgeführt wurden. Und da soll eben diese Esmeralda hingerichtet werden. Und Quasimodo läutet dann eben das letzte Geläut für Esmeralda und schaut dann quasi vom Turm so runter. Und kurz vor dieser Erhängung taucht dann eben aus dem Nichts Don Frollo auf, die ja beide in sie verliebt sind. Es kommt zum Kampf zwischen den beiden. Während der Prozess unten läuft, und in diesem Kampf fallen dann beide von Notre Dame runter und es ist jetzt schwer zu beschreiben. Im Vordergrund von Notre Dame ist eben dieser Prozessplatz und an der Seite der Kirche am Seitenschiff ist dann der Hauptfriedhof von Notre Dame gewesen. Und du hattest ja damals auch noch mit der Pest etc. zu kämpfen. Das heißt, du hattest halt Massengräber. Du hast halt Monate vorher schon die Gruben ausgehoben. Also wirklich tief. Teilweise 7-8 Meter tief.
Alter.
Einfach nur, dass du die Leute da verscharren kannst.
Dann müssen die Hunde da reinpassen. Ich meine, die haben auch viele verbrannt.
Ich meine, Paris war damals die größte Stadt der Welt.
Ne? Ja, das war quasi. Die haben auch viele in den Kanalisationen. In den Katakomben haben die da auch viele verscharrt. Komm zum Schlusswort.
Ja, und sie
Zeit drängt.
Und Don Frollo und Quasimodo stürzen dann quasi in diesem Kampf beide von diesem Turm runter, während Esmeralda unten gehängt wird.
Alter.
Und sie stürzen dann beide quasi in diese Gruft, die schon vorher ausgebuddelt wurde. Kümmert sich natürlich keiner drum, ob die beiden da drin jetzt liegen oder nicht, ist ja Wurst. Sind tot, fertig. Esmeralda wird dann eben gehängt. Und das in dicken Anführungszeichen Happy End von Notre Dame ist dann eben, dass diese Gruft später verscharrt wird. Eben halt Wochen, Monate später. Und man sieht ganz oben auf diesem Leichenberg die beiden Leichen von Quasimodo und Esmeralda Hand in Hand liegen.
Okay, das ist nur sehr düster.
Es ist ein bisschen anders als bei Disney.
Ja, bei Disney kriegt er zum Schluss das Vibe. Das ist so die
Abendsdüche. Das ist der Punkt. Er kriegt zum Schluss das Vibe.
Das ist so die Kernessenz. Ja, dann machen wir jetzt an der Stelle Schluss. Musst jetzt zum Schluss tatsächlich ein bisschen spurten, damit die Folge nicht zu lang wird.
Ja, wir hatten eigentlich noch ein bisschen was vorne, aber wir haben es schon wieder.
Wir schweifen ab. Ich hätte nicht gedacht, dass wir das so viel drüber zu erzählen haben, tatsächlich. Aber hat auf jeden Fall Spaß gemacht, das Thema. Ich hoffe euch auch. In dem Sinne verabschieden wir uns bei dieser Folge Two-Pod One Cast. Das waren Märchen und ihre Ursprünge. Ich glaube, so nennen wir die Folge dann. Märchen und ihre Ursprünge.
Ja, ich hoffe, ihr konntet folgen. Ich weiß, wir sind ein bisschen abgeschweift, aber...
Aber es gehört ja dazu. Ich meine, der Alkohol fließt ja auch. Ne? Und in dem Sinne noch einen schönen Resttag, wann auch immer ihr den Podcast hört. Und bis zum nächsten Mal.
Bleibt gesund, Leute.
Ciao.
Eieiei.